Deutschlandfunk Kultur, Studio 9, Interview.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur, wir schauen auf die Themen des Tages, Ereignisse des Tages, Termine des Tages. Da gibt es eine Debatte im Bundesbildungsministerium über die künstliche Intelligenz in der Bildung, in der Schule. Ein Thema, das den Deutschen Ethikrat ja auch gerade erst beschäftigt hat. Es gab eine Stellungnahme im Frühjahr, Mensch und Maschine, Herausforderung durch künstliche Intelligenz war die Überschrift. Die Vorsitzende des Gremiums ist bei mir, Alena Büchs. Sie haben sich da ja auch ganz konkret, also verschiedene Bereiche angeschaut, aber auch ganz konkret den Bildungsbereich. Was geben Sie der Politik denn damit?
Ja, wir haben so eine Faustformel, so eine ethische Faustregel formuliert, dass Anwendungen der künstlichen Intelligenz Entwicklungs- und Entfaltungs- und Handlungspotenziale von Menschen erweitern sollen und nicht vermindern und Menschen nicht ersetzen. Und das klingt erstmal wie so ein No-Brainer. Aber wenn man das dann runterbricht auf die einzelnen Bereiche, ist das ganz schön kompliziert. Jetzt muss man dazu sagen, wir haben das noch vor ChatGPT fertig gehabt. Im Bildungsbereich haben wir ChatGPT also gar nicht so intensiv angeguckt, wobei das auch dafür...
Hätte das die Sache nochmal verändert?
Nee, nicht wirklich. Also wir hätten gesagt, man muss eben gucken, ChatGPT hat das Potenzial, so eine Mogelmaschine zu werden natürlich. Das ist wirklich schwierig. Da wird man Prüfungsmodalitäten überarbeiten können. Das kann man aber auch. Man kann Wissen und Kenntnisstände sehr gut mit anderen Formaten abfragen. Und ganz ehrlich, das tut dem ganzen Bildungsbereich, auch uns in der Wissenschaft, echt ganz gut, da mal durchzugehen. Ich finde das gar nicht so schlecht auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite kann man das natürlich auch einfach echt nutzen, um Lernkompetenzen in der Schule mit Hilfe dieser generativen KI zu verbessern. Aber wir haben
also,
uns tatsächlich...
Können Sie das konkret machen? Also wie kann ich mir das vorstellen, Lernkompetenzen
naja,
verbessern?
Naja, eine Lernkompetenz ist, dass man, also gerade bei den älteren Schülerinnen und Schülern, da kann ich auch nur berichten, worüber jetzt sozusagen die Bildungsexpertinnen und Experten überlegen, müssen lernen, diese Art generativer KI zu verwenden, sinnvoll zu verwenden. Da lernt man gleich eine Medienkompetenz mit. Man lernt, dass die ja Fehler macht, dass die eben anfällig ist, wie man diese Prompts, also diese Fragen an diese generative KI besonders gut macht. Da muss man sich ja mit dem Thema schon auseinandergesetzt haben. Da muss man es schon durchdrungen haben. Und dann kann das sozusagen Teile der Arbeit übernehmen. Aber das muss ich ja sehr klug machen, wenn ich Schülerin oder Schüler bin, damit am Ende dann wirklich ein gutes Ergebnis rauskommt. Und das ist etwas, da gibt es viele Lehrerinnen und Lehrer, die probieren das gerade mit ihren Klassen durchaus aus. Und das funktioniert wirklich, das kann sehr, sehr gut funktionieren. Wir haben uns allerdings beschäftigt mit ganz spezifischen Anwendungen der künstlichen Intelligenz im Bereich der schulischen Bildung. Also zum Beispiel so intelligente Tutorsysteme, wo man Englischvokabeln lernt. Und dieses System lernt die Schwachstellen und auch den Lernstil des Schülers oder der Schülerin. Also es kann sehr, sehr personalisiert werden.
Okay, also zum Beispiel dieser Schüler, der da dran sitzt, vergisst immer das TH oder hat irgendwie Schwierigkeiten mit bestimmten Konstruktionen.
Gerund, okay. Oder so, was auch immer. Und das lernt dann dieses System und kann darauf eben sehr personalisiert reagieren. Das ist mal zunächst wirklich eine tolle Sache, die auch gerade Defizite bei denen helfen kann, auszugleichen, die vielleicht von zu Hause nicht so viel Unterstützung kriegen, weil die Eltern kein Englisch sprechen oder so. Also da gibt es wirklich große Potenziale. Kritisch sehen wir, also auf der einen Seite muss man dann darauf achten, dass das nicht etwas ist, was nur denen zugänglich ist, die sich sowieso schon so intensiv in ihren Familien mit Bildung auseinandersetzen. Also dass da die Bildungsschere nicht weiter aufgeht, das ist natürlich ganz wichtig. Was wir sehr kritisch sehen, apropos Handlungsmöglichkeiten nicht verringern, es gibt sogenannte Classroom Analytics Anwendungen, wo also auch mit Videoaufnahmen und mit Tonaufnahmen die Klasse, das gibt es im asiatischen Raum, wird das eingesetzt, die Klasse sozusagen aufgezeichnet wird und man dann versucht, die Aufmerksamkeit von Schülerinnen und Schülern in Echtzeit zu erfassen und dann wird darauf direkt reagiert. Das ist also so eine Art Überwachung des Klassenraums und da kann man sich natürlich viele positive Effekte überlegen, dass die Lehrperson dann reagieren kann, aber natürlich auch eine ganze Reihe relativ problematischer auch durchaus Missbrauchspotenziale. Das sehen wir extrem kritisch. Haben wir selten, dass wir so deutlich sagen, also nur unter ganz, ganz bestimmten Umständen und abgesichert können sich das überhaupt einige vorstellen und andere sagen, nee, das sollten wir eigentlich gar nicht machen.
Ja, also interessant, ne? Und auch interessant, weil Sie gerade diesen Hinweis machen, dass es in bestimmten Ländern offenbar dann schon ein bisschen mehr Einsatz gibt, ne? Also wie wir da natürlich auch mit global neuen Möglichkeiten, ja auch von Unternehmen nach vorne getrieben, die global agieren, auf ganz unterschiedliche ethische Debatten und ethische Schwerpunktsetzungen treffen, ne? Was natürlich zu der Frage führt, wie hoch Sie da überhaupt die gesellschaftliche, die politische Steuerungsfähigkeit einschätzen, also wie sehr wir das wirklich unter Kontrolle haben.
Ich bin da total entspannt, darf ich das mal so deutlich sagen. Also die generative KI ist nochmal ein bisschen was anderes, aber wenn man jetzt den Bildungsbereich sich anschaut, mal davon abgesehen, dass da die Digitalisierung noch den ein oder anderen Schritt zu gehen hat.
Das haben Sie ungefähr so schnell gesagt, wie die Digitalisierung vorangeht.
Der größte Euphemismus aller Zeiten. Also da ist ja ohnehin noch einiges zu tun. Aber wir lassen doch nicht mal so eben einfach irgendwelche Technologien in unsere, genauso wenig wie wir das in der Medizin zulassen, lassen wir sowas im Bildungsbereich zu. Ich bin da
das
relativ
ist jetzt die Frage, wer ist wir? Ne? Also klar, die Lehrerinnen und Lehrer, die Institutionen, die das bereitstellen, klar, aber die Schülerinnen und Schüler, die Studierenden, die das mit in den Klassenraum, in den Hörsaal bringen, die haben ja erstmal freie Wahl.
Ja, aber das ist genau das ist der Unterschied. Deswegen habe ich mit der generativen KI angefangen. Da geht es wirklich darum, gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern einfach zu erarbeiten, was sind sozusagen gute Wege, das zu nutzen. Das kann man nicht verbieten, das kann man auch nicht verhindern. Das Zeug ist da. Ja, damit muss man umgehen und das betrifft uns in der Wissenschaft auch. Das fordert uns heraus und ich finde, das fordert uns durchaus in einer produktiven und positiven Art und Weise heraus. Das andere ist jetzt, so hatte ich Sie verstanden, denken wir jetzt über sowas nach, dass Unternehmen kommen und uns eben diese Art von Überwachungssoftwares in unsere Schulgebäude und Schulklassen reingehen, wie das wirklich in anderen Ländern zum Teil passiert. Und da bin ich total entspannt, weil ich mir denke, nee, das werden wir nicht machen, beziehungsweise wir werden sehr intensive Diskussionen führen, was da davon könnte hilfreich sein. Stichwort intelligente Tutorsysteme, das könnte hilfreich sein. Und wie führen wir das dann ein? Wie gestalten wir das? Mir ist das ganz wichtig, dass man nicht so tut, das passiert manchmal in diesen Debatten zur KI, als wäre das so eine Art Automatismus, als würde da was über uns hinwegrollen. Wir gestalten sehr viel. Es gibt Bereiche, gerade mit der generativen KI, da ist das durchaus komplexer und von Anfang an problematischer, aber in diesen sehr strukturierten Gesellschaftsbereichen, eben auch in der Bildung, bin ich relativ entspannt.
Ja, aber ich meine, eine Riesenfrage, die natürlich auf dem Tisch liegt, ist die Frage, was ist eigentlich Bildung, was ist Wissen, wie viel Wissen müssen wir quasi in uns hineinschaufeln auf die gute alte Methode, also Wissen im Kopf hinterlegen oder eben nicht mehr. Ich glaube, das ist eben auch das, was die Schülerinnen und Schüler mit in diesen Klassenraum bringen, auch als Fragestellung, warum muss ich das überhaupt noch lernen, wenn mir eine Maschine innerhalb kürzester Zeit diese Antwort darauf gibt, was ich früher über Monate intensivst lernen musste.
Genau, da gibt es eine wunderbare Antwort. Jetzt setze ich mal schnell den Hut der Ärztin auf und sage, man muss das Gehirn, ich sage es jetzt platt, Stück weit auch trainieren. Na, es geht nicht nur um die Anhäufung von Wissen und die Speicherung von Wissen, es geht um den Prozess des Lernens. Da gibt es also sehr gute Antworten. Da kann man sehr gut erklären, warum man bestimmte Dinge nicht delegieren sollte. Und unser ganzes Papier dreht sich darum, dass wir dazu auffordern, in den unterschiedlichen Bereichen der Gesellschaft, dass wir gemeinsam überlegen, was geben wir den Maschinen, so wie wir das beim Taschenrechner gemacht haben, ja, dass wir bestimmte Sachen dann einfach gesagt haben, okay, das müsst ihr echt nicht mehr können. Mhm. Dafür haben wir jetzt Maschinen und gleichzeitig haben wir trotzdem ja viele, viele Rechenoperationen erhalten, die wir weiter Kindern und Jugendlichen beibringen. Das ist jetzt eine etwas krude Analogie, aber ein Stück weit ist das so, dass man sich überlegt, wo sagen wir, das lassen wir ziehen, das ist okay, irgendwelche Zusammenfassungen und so, es wird bestimmte Textformen geben, die werden wir wahrscheinlich gar nicht mehr machen. Die können wir ziehen lassen, aber wo sagen wir, das brauchen wir. Wir müssen diese Art des Denkens, diese Art des Gehirntrainings, diese Art von Wissenserwerbsfähigkeit und Lernkompetenz, die müssen wir weiter erhalten. Das muss man diskutieren. Und da gibt es ja auch schon Institutionen, die sich damit intensiv beschäftigen und wir haben eben empfohlen, das intensiver zu machen.
Ich bin total beruhigt, dass Sie gerade gesagt haben, also beispielsweise Zusammenfassungen, das muss man vielleicht nicht mehr unbedingt lernen. Ich bin väterlich eingeknickt am Sonntagabend, als die verzweifelte 11-jährige Tochter feststellte, dass sie die Inhaltszusammenfassung von Emil und die Detektive nach Kapiteln leider noch nicht so weit vorangetrieben hatte, wie gefordert, nämlich Montagmorgen abliefern in der Schule. Und dann habe ich gedacht, okay, ich gebe nach. Ich habe zum ersten Mal die KI benutzt und habe gesagt, schreibe eine Zusammenfassung von Emil und die Detektive mit 2 bis 3 Sätzen pro Kapitel. Interessanterweise bot mir dann die genannte KI eine wunderbare Zusammenfassung an, 6 Kapitel. Das Buch hat aber 18 Kapitel.
Ja, gutes Beispiel.
Und ich habe dann geschrieben, ja, vielen Dank, aber das Buch hat auch 18 Kapitel. Und dann wurde sich entschuldigt, die KI hat sich entschuldigt und hat dann nachgeliefert. Es war dann immer noch nicht ganz stimmig. Mhm. Also die Inhaltszusammenfassung stimmte insgesamt, aber die Kapitelzuschreibung leider nicht. Interessant. Also da ist sie geradezu menschlich, die KI, wie sie halt auch immer schön flunkert und über eigene Missstände hinweggeht.
Ja, also das ist ja auch immer nochmal wichtig zu unterstreichen. Wir sind ja in der Beta-Phase, alle Mann. Ne? Das ist ein Beta-Produkt. Das ist noch überhaupt nicht da, wo es eigentlich sein müsste, damit es wirklich auch eine Anwendung ist, auf die man sich richtig verlassen kann. Das weiß ich als Medizinerin. Also ich würde ChatGPT nicht in die Nähe von Patientinnen und Patienten lassen. Noch. Gleichzeitig sagen einem diejenigen, die das entwickeln, das wird schon eine sehr steile Kurve jetzt werden. Das wird deutlich besser werden. Und wir alle tragen ja dazu bei, weil wir schön brav das Produkt, das unfertige Produkt im Moment weiter trainieren und weiterentwickeln. Und deswegen, das ist auch etwas, was wir sagen, muss man ja darüber nachdenken, ob Gesellschaften da nicht ein bisschen stärker und knackiger auch sagen sollten, pass mal auf, ihr lieben Leute, ihr seid über uns hereingebrochen und wir wollen, dass bestimmte Dinge besser gestaltet sind und abgesichert sind und dass da auch ein Mehrwert stärker, klarer für die Gesellschaft entsteht.